Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im ersten Königsbuch. Erste Buch Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 18. Er ist, ich sage das vorweg, relativ lang, aber es ist eine Erzählung, die sehr bewegt ist. Und von daher bitte ich euch, lasst euch drauf ein, auf diese Geschichte des Propheten Elia, ein Ausschnitt aus seinem Leben. König Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf und aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie, doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Aber auch im Feuer war der Herr nicht. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab ihm der Herr einen neuen Auftrag: Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hasael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und schließlich Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-Mechola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer dem Todesurteil Hasaels entrinnt, den wird Jehu umbringen, und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Mann lasse ich in Israel am Leben. Alle, die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Aus Krisen können Chancen werden. Liebe Gemeinde, wir erleben bei Elia, wie man auch mit Gott unterwegs sein und trotzdem in Krisen geraten kann. Manchmal liegen Erfolg und Scheitern sehr nah beieinander. Elia, der Prophet, hatte für Gott gekämpft. Sogar, wir können uns das heute nur mit Grauen vorstellen, bis zur Tötung der Baalspriester. Er hatte für Gott gekämpft, doch als ihm Königin Isabel Rache schwört, da verlässt ihn der Mut. Er flieht weit weg in die Wüste und bricht zusammen. Heute würden wir vielleicht sagen, Elia rutscht in eine Depression. Er erlebt eine depressive Episode. Er kann nicht mehr, will nicht mehr. Und diese Erkrankung kann manchmal auch in Verbindung mit körperlichen Erkrankungen oder Medikamenten auftreten oder ebenso wie hier bei Elia als Reaktion auf übergroße Belastung. Ich kenne das von mir selber, wenn ich mich zu sehr unter Druck setze, irgendetwas doch unbedingt noch zu schaffen, vielleicht vor einer Prüfung, dann gelingt es mir vielleicht, das tatsächlich auch noch zu schaffen, aber danach bin ich selber geschafft. Ich vermute, dass viele von euch das auch schon mal erlebt haben. Da hat man die letzten Kraftreserven mobilisiert und irgendwann ist die Arbeit dann wirklich auch geschafft und ich selbst auch. Und dann geht erstmal nichts mehr. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war ganz, ganz vieles zerstört. Die Menschen, die in der Zeit gelebt haben, viele kennen das ja auch noch aus eigener Erfahrung, aus ihren Kindertagen. Die Menschen mussten alles wieder neu aufbauen. Da blieb gar keine Wahl. Es musste getan werden. Wiederaufbau. Da blieb gar keine Zeit, sich zu überlegen, wie geht's mir denn jetzt? Margarete Mitscherlich spricht von der Generation des Wiederaufbaus in ihrem Buch Die Unfähigkeit zu trauern. Da hat eine Generation schrecklich Belastendes erlebt und hat gar keine Zeit, das zu betrauern, weil einfach alle Kraft in die äußeren Aufgaben fließen. Und die Seele mit ihren Bedürfnissen bleibt oft auf der Strecke. Elia als Beispiel für einen Menschen, der unter Belastung zusammenbricht. Manchmal ist es so, dass depressive Menschen auch eine pessimistische Einstellung zu sich selbst und zum Leben entwickeln, ihre Arbeit nicht mehr bewältigen können oder sogar Suizid, Selbstmord, Gedanken haben. Wir erleben das hier bei Elia. Er will nur noch sterben. Er will nicht mehr weiter. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit, in die Wüste. Und er lässt auch den Menschen zurück, der ihn begleitet hat, seinen Diener. Was mag in dem vorgegangen sein, als Elia ihm sagt, bleib hier, ich gehe alleine weiter. Ich kann mir vorstellen, dass er Angst um Elia hatte, dass er sich ohnmächtig gefühlt hat, nicht helfen zu können. Und ich denke, die Situation des Dieners gleicht der Situation von Menschen, die Angehörige oder Freunde begleiten, die ähnlich erkrankt sind. Angehörige, die gerne mitleiden wollen, helfen wollen und doch irgendwann nicht mehr weiter wissen. Viele, die gerne helfen wollen, gibt es ja auch in den christlichen Gemeinden. Das ist ja eines unserer Markenzeichen als christliche Gemeinde, dass wir anderen Menschen gerne zur Seite stehen möchten, ihnen helfen wollen. Und da können wir auch manchmal die Erfahrung machen, dass wir an Grenzen stoßen, dass wir nicht weiter wissen, wie das denn gehen kann. Oder wir machen die Erfahrung, dass Menschen sich, warum auch immer, nicht helfen lassen. Wir stoßen mit unseren Bemühungen an Grenzen. Bei der depressiven Erkrankung ist es oft so, dass wir auch gar nicht verstehen, warum es einem Menschen jetzt gerade so geht. Und wir haben das Bedürfnis nach Erklärungen. Wir wollen verstehen. Wir wollen vielleicht auch Erklärungen finden, um unsere eigene Hilflosigkeit ein wenig in Schach zu halten. Und fangen dann womöglich an, gut gemeinte Ratschläge zu geben, die manchmal leider mehr schlagen als raten. Denn sie unterstellen ja, dass man mit richtigem Verhalten etwas machen könnte. Ja, vielleicht die Depression auch vermeidbar wäre. Elia zieht sich zurück. Er entzieht sich allen Hilfsversuchen. Wie ist ihm denn noch zu helfen? Wie ist dem Elia noch zu helfen? Schauen wir in die Geschichte, was Elia erlebt. Elia klagt. Elia klagt. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Elia kann klagen. Das ist zwar noch keine Lösung, aber ein wichtiger erster Schritt. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Und Gott sei Dank erhört Gott dieses Gebet nicht. Manchmal ist ja ganz gut, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Nein, er macht es anders. Er schickt sozusagen seinen göttlichen Notarztwagen, die Engelambulanz, und die kommt, der Engel kommt und steht Elia zur Seite. Dabei macht er gar nichts Besonderes. Dieser Engel kommt mit ganz elementaren Hilfestellungen und Angeboten. Er kommt mit Essen, Trinken und der Erlaubnis, dass Elia schlafen kann. Er spricht ihn an. Er berührt ihn. Der Engel gibt Elia das, was er im Moment am nötigsten braucht. Er gibt ihm Zuwendung, liebevolle Zuwendung mit ganz einfachen Mitteln. Er gibt dem Elia etwas, was eigentlich jeder geben kann. Man braucht kein Engel zu sein, um einem anderen, einem Menschen, etwas zu essen und zu trinken zu geben und ihn liebevoll anzusprechen. Dafür braucht man noch nicht mal eine Seelsorgeausbildung. Ich glaube, das können die allermeisten. Elia braucht vor allem diese liebevolle Zuwendung. Und er braucht sie besonders deshalb, weil er die Erfahrung machen muss, angenommen zu sein. Er braucht diese Erfahrung: Ich bin angenommen. Weil ihm genau das selbst im Moment so schwer fällt. Er kann sich nicht annehmen. Er hat nicht gelernt, wie das ist, sich selbst als Gescheiterten anzunehmen. Er kennt sich nur als Gewinner, als Starken, als den, der Erfolg hat, als den, der alle noch so schweren Aufgaben gewuppt kriegt. Er ist der starke Prophet, oft genug Einzelkämpfer gegen große Übermacht, aber stets erfolgreich. Die Niederlage hat er nicht trainiert. Dass er an Grenzen stößt, wo er selbst nicht weiter weiß, das ist ungewohnt. Auch unbeabsichtigt. Elia braucht jetzt liebevolle Zuwendung, weil er nur, wenn er sich angenommen erfährt, sich auch selber annehmen kann, so wie er ist. Nämlich jetzt auf einmal in seiner Schwäche, mit seiner Angst, mit seiner Mutlosigkeit, ja auch Verzweiflung. Sich damit anzunehmen, das ist eine Riesenaufgabe. Elia hätte sich wahrscheinlich selbst lieber anders. Ich kann das gut verstehen. Ich mag mich selbst auch lieber, wenn ich erfolgreich bin, als in den Zeiten, wo ich ganz klein mit Hut bin und gerade so unter dem Türspalt hindurch passe. Elia muss erst einmal gar nichts machen. Er muss auch kein Problem lösen, sondern er muss sich's annehmen, sich so spüren, so Ja zu sagen, wie er eben jetzt gerade ist, so elend, so ausgepowert und so verzweifelt. Und das ist seine Herausforderung. Das fällt schwer. Wer in einer depressiven Episode ist, dem fällt es ganz schwer zu akzeptieren, dass er krank ist. Aber gerade das ist nötig, damit sich auch etwas ändern kann. Damit eine weitere Behandlung oder Therapie in irgendeiner Weise auch greifen kann. Erst wenn die Verzweiflung dann langsam abklingt, kann Elia seine Situation genauer anschauen. Und auch dazu hilft ihm der Engel. Gott verschafft ihm diese Möglichkeit, diesen Raum, nachdem er sich selbst erst einmal so akzeptieren kann, wie er ist, mit seiner ganzen Situation. Da bekommt Elia den Raum, auch mal hinzugucken, warum geht's mir denn eigentlich so, wie es mir geht? Was hat mich denn so niedergeschlagen und mir die Kraft geraubt? Wie ist das denn gekommen? Und wie kann das vielleicht anders werden? Was wäre denn nötig, damit sich etwas ändert? Und welche Kraftquellen stehen mir dafür zur Verfügung? Fragen, denen Elia jetzt im Folgenden nachgeht. Und wir begleiten ihn auf diesem Weg. Wir schauen einmal, worauf Elia da gekommen ist. Zunächst erfahren wir, dass das ein langer Weg war. Ein langer Weg, bis Elia sich wieder neu findet, bis er innerlich wieder zu sich kommt. 40 Tage und Nächte zieht Elia durch die Wüste. Eine lange Zeit, die aber nötig ist, damit sich in seiner Seele etwas ändern kann. Das geht nicht auf Knopfdruck. Elia legt nicht den Schalter um und plötzlich ist alles wieder gut, sondern er braucht eine längere Zeit der Entwicklung, der Veränderung. Und dann tut sich etwas. Vielleicht ist auch die Bewegung hilfreich. Elia setzt sich in Bewegung. Er weiß noch nicht, wo er landet, aber er fängt an, sich in Bewegung zu setzen. Und von der heilsamen auch Kraft der Bewegung wissen viele geistliche Traditionen. Seit einigen Jahren ist das Pilgern ja wieder in. Und viele kennen das sicherlich, wenn sie sich in Bewegung setzen auf Wanderungen. Da ändert sich die Perspektive. Wenn man unterwegs ist und ab und zu sich umschaut, entdeckt man immer wieder neue Sichtweisen in die Umgebung hinein. Elia macht sich auf den Weg. Und indem er aufbricht, kommt er wieder zu sich selbst und auch wieder zu Gott auf neue, auf andere Art und Weise. Elia braucht auf diesem Weg auch einen Schutzraum. Er muss sich mal in eine Höhle zurückziehen. Und das ist wie ein Bild dafür, dass auch Seelsorge, Beratung oder Therapie keine geradlinigen Wege sind, sondern auch so ein Schutzraum, wo Menschen sich mal eine Zeit lang zurückziehen können, wo sie Geborgenheit erleben, aber eben auch die Herausforderung, an sich zu arbeiten. Was hilft dem Elia weiter? Es ist auch die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit seinem Glauben und mit Gott. Irgendwann auf seiner Wanderung ist Elia schließlich so weit, dass er den Berg Gottes erklimmen kann, den Horeb. Und da begegnet er tatsächlich Gott. Aber er begegnet ihm ganz anders, als er das erwartet hatte. Vielleicht kennt ihr das. In der Not und unter großen Belastungen wünsche ich mir manchmal den Gott mit dem großen S auf der Brust. Den Supermann, der alle Probleme einfach löst, weil er ja allmächtig ist. Und so spricht Elia Gott auch hier an, mehrfach. Du großer, allmächtiger Gott. Das ist so wie ein Kehrvers. Er kommt gleich ein paar Mal vor in unserer Geschichte. Du großer, allmächtiger Gott, was habe ich nicht alles versucht? Und Elia muss erleben, dass Gott ihm jetzt anders begegnet, nicht als der Supermann, der die Probleme mit seiner Stärke löst, nicht als der Allmächtige, der einfach alles wieder gut macht. Die Bibel schildert uns Elias Gottesbegegnung auf humorvoll andere Weise. Gott ist nicht im Erdbeben. Er ist auch nicht im Feuer und nicht im Sturm. All die großen Dinge geschehen, aber Gott ist nicht darin. Und dann ein leises Säuseln, ein Windhauch. So begegnet Gott dem Elia. Überraschend leise, fast übersehbar, überhörbar. Zärtlich führt Gott den Elia auf einen neuen Weg hin zur Veränderung. Oft sind es ja nicht nur äußere Anforderungen, die uns zu schaffen machen, sondern es können auch verinnerlichte Bilder sein, die wir haben, Vorstellungen, die wir von uns haben oder von Gott, die dann zum Antreiber werden und die Luft zum Atmen und die Lust am Leben nehmen. Und solche inneren Antreiber und Vorstellungen entscheiden mit darüber, ob wir krank werden oder gesund. Elia hatte möglicherweise solche verinnerlichten Bilder von Gott und von sich selbst. Von Gott, dass Gott immer der Allmächtige ist, und von sich selbst, dass Elia knapp dahinter kommt, dass er auch immer stark sein muss. Und alles schaffen muss. Und das funktioniert hier nicht mehr. Und deshalb begegnet Gott seinem Propheten jetzt anders. Er sagt nicht, reiß dich zusammen. Du kannst das doch. Du warst doch bisher auch stark und erfolgreich. Nun steh mal wieder auf und dann mach weiter. Nein, das sagt Gott nicht. Stark sein konnte Elia schon viel zu gut. Aber schwach sein, das konnte er noch nicht. Das soll er jetzt lernen. Er soll lernen, seine Grenzen zu sehen und zu akzeptieren. Sein Selbstbild und auch sein Gottesbild zu verändern. Und dafür bekommt er einen neuen Auftrag. Es ist ja etwas schwierig, das sofort zu verstehen, was denn dieser Auftrag für Elia Gutes mit sich führt. Er soll zwei Könige salben und einen Propheten als Nachfolger. Elia macht damit etwas sehr, sehr Wesentliches. Indem er hier von Gott einen neuen Auftrag bekommt, kann er wieder was machen. Elia wird wieder handlungsfähig. Und das ist vielleicht, hört sich so selbstverständlich und banal an, dass wir es schnell übersehen. Elia bekommt einen neuen Auftrag, er kann wieder was tun. Er ist nicht mehr handlungsunfähig. Er hängt nicht mehr nur in der Wüste und will nicht mehr und kann nicht mehr. Er kann wieder etwas. Und er kann etwas tun, was für ihn selber ganz wichtig ist. Er macht die Erfahrung, ich kann etwas bewirken. Ich kann etwas bewirken. Und ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist genau das, dass ich die Erfahrung mache, ich kann etwas bewirken. Mein Handeln hat Sinn. Ich schaffe etwas Wichtiges. Er wird wieder widerstandsfähig. Er kann seiner Situation etwas entgegensetzen. Er kann wieder handeln. Und noch etwas. Elia soll zwei Könige und einen Nachfolger salben. Das bedeutet auch, er soll Verantwortung abgeben. Er kann seine eigene Entlastung fördern, aber auch das zulassen. Er soll auch zulassen, dass er eben nicht mehr einzig und allein für Gott kämpft, sondern da sind noch 7000 andere. Er hat ein ganz großes Mitarbeiterteam, er muss nicht alles alleine machen. Das ist ja manchmal ein ganz schlimmer Irrtum, wenn man meint, man muss alles alleine machen. Das war Elias Irrtum, dass er die anderen nicht gesehen hat. Und nun gibt Gott ihm den Auftrag, du sollst diese drei, die beiden Könige und den Propheten Elisa als deinen Nachfolger salben, damit du hier auch mal daran deutlich merkst, du bist eben nicht allein. Du musst nicht die Verantwortung alleine tragen und alle Arbeit selber tun. Du kannst dir ein Netz schaffen. Netzwerkarbeit, auch ein wichtiger Faktor, widerstandsfähig und wieder stark zu werden. Elia muss lernen, dass das Leben in einer Gemeinschaft, auch in einer religiösen Gemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft, nicht an einer Person hängen kann. Und vielleicht hat ja, wenn Elia als einzelner Mensch an den Problemen des ganzen Volkes leidet, nicht nur er alleine was damit zu tun, sondern er kann auch mal fragen, welches Problem meines Volkes steckt denn dahinter, dass ich jetzt hier als Prophet diese Niederlage erlebe. Er kann nicht als Einzelner die religiöse Krise seines Volkes lösen. Das klappt auch in Wirtschaftsunternehmen nicht. Da kann auch nicht ein einzelner Chef alle Probleme lösen, die das Unternehmen aufwirft. Das geht auch nicht in der Gemeinde, kann kein Ältester alle Probleme lösen, die da sind. Jedes soziale System braucht in einer Krise auch noch weitere Hilfe. Am besten von außen, um sich kritisch zu hinterfragen. Und Elia erlebt etwas von diesem kritischen Hinterfragen in dieser Situation durch Gott. Elia wird von Gott angesehen in seiner Situation, in der gesamten Situation, nicht nur in seiner ganz persönlichen Befindlichkeit, sondern Elia wird auch von Gott gesehen im Zusammenhang seines prophetischen Auftrags, also im Zusammenhang seiner Rolle und im Zusammenhang der großen Gemeinschaft, in der er lebt. Und Elia erlebt Gottes Blick auf sich als Person sehr gnädig. Gott erlaubt ihm, du darfst begrenzt sein. Du musst nicht für alles Verantwortung übernehmen. Das hast du getan und daran hast du dich überhoben. Das musst du nicht so weitermachen. Du darfst jetzt deine Grenzen achten. Gott überfordert Elia nicht. Aber Gott sieht das ganze System, in dem Elia lebt, durchaus kritisch. Er sagt, die Probleme um dich herum, Elia, die sind trotzdem da. Und dafür müssen Wege gefunden werden, sie anzugehen. Deswegen salbe die Könige und suche dir noch einen Nachfolger. Die müssen mit daran arbeiten, dass die Probleme, in denen du lebst und an denen du dich abgerackert hast, auch weiter angegangen werden. Gott sieht seinen Propheten gnädig an und überfordert ihn nicht, aber er fordert auch Entwicklungen heraus bei Elia und auch im Umfeld von Elia. Elia erlebt sozusagen im Vorgriff auf den neuen Bund in Jesus Christus Gott von seiner zärtlichen Seite, von seiner barmherzigen, die auch Paulus später erlebt, wenn er von Christus hört, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nämlich die Kraft, dass Elia sein darf, wie er ist, mit seinen Grenzen, mit seinem Scheitern, mit seiner Verzweiflung. Und dass das auch wert und würdig ist, von Gott gesehen zu werden. Nicht nur die erfolgreiche, auch die Seite des Scheiterns ist Gott wertvoll zu sehen. Und Elia kann dann erleben, wenn er zu diesen Grenzen Ja sagt, dann kommt plötzlich eine Kraft zum Zuge, die er nicht auf der Rechnung hatte. Die Kraft Gottes, die auch andere mit in die Verantwortung stellt, die nicht Elia alleine ausüben muss, die aber ihm zugute kommt und mit der er leben kann. Ich nehme Elia gerne für mich als Beispiel und predige das auch mir selbst, auf Grenzen zu achten und nicht nur den Erfolg wertzuschätzen, sondern auch das Scheitern und daraus lernen zu wollen. Ich glaube, das ist eine Lektion, die uns Gott zumutet, die wir auch an mancher Stelle im Leben wiederfinden können. Mit dem Scheitern leben zu lernen und mich trotzdem geliebt und angenommen zu wissen, das ist die hohe Kunst, die wir im Leben zu lernen haben. Dass uns das gelingt und wir uns dabei von Gott geliebt und angenommen und ermutigt wissen und erleben, das wünsche ich mir und das wünsche ich allen. Amen.